Ist jemand Fan von euch oder ist jemand von euch Fan von Automaten? So Kaugummiautomaten, Getränkeautomaten, Automaten, bei denen man verschiedene Essenssachen rausholen kann? Nicht, ne? Fan, ja. Wenn dann mal zur Not, ne? Wenn gar nichts mehr geht, ne? Ja. Ja, es gibt Menschen, die sind Fan davon, für die ist das sehr interessant, dass sie etwas kriegen gegen Einwurf von Münzen. Und das funktioniert in der Regel zuverlässig. Wenn nicht, muss man den Automaten ein bisschen bearbeiten. Und da kommt meistens dann doch wieder was raus. Also ich war das erste Mal damit konfrontiert, als ich in der 4. Klasse war. Da stand ich vor so einem Automaten, war ganz begeistert, dass ich so einen kleinen Lolli rausgekriegt habe für ein paar Pfennig, die ich da reingeschmissen habe. Eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht, als ich im jugendlichen Alter war. Da war es kein Automat in dem Sinne, sondern da war es ein Auto. Da durfte ich das erste Mal hinterm Steuer sitzen und ich war begeistert, dass das Auto genau das gemacht hat, was ich weitergegeben habe. Ich habe aufs Pedal gedrückt und es hat einfach Gas gegeben. Ich habe gelenkt, das ist genau dahin gefahren. Das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, dass eine Maschine mir folgt. Und ich war begeistert. Ich war einfach begeistert. Das ist auch kein Problem, wenn man von solchen Dingen begeistert ist, dass einem die Technik untertan ist. Problematisch ist es, wenn man diese Vorstellung auf Gott transportiert und sich einen Gott vorstellt, der ähnlich funktioniert. Wie ein riesengroßer, übermächtiger, weltbeherrschender Automat, der gegen Einwurf von guten Taten oder gegen Einwurf von Münzen funktioniert. Das war aber die Vorstellung, die ganz, ganz viele Völker hatten, die ihre Götter versucht haben zu beeindrucken mit guten Taten, die versucht haben, ihre Götter ruhig zu stimmen, dadurch, dass sie ihnen große Dinge gebaut haben, die ihnen die Ehre gegeben haben durch ganz spezielle Opfergaben und Opferrituale, nachdem sie einen Krieg gewonnen hatten, um so das nächste Mal wieder etwas Gutes von diesen Göttern zu kriegen. Das war eine weit verbreitete Ansicht zu der Zeit, als auch das Volk Israel einen König haben wollte, wie die anderen Heidenvölker um sie herum ihn auch hatten. Wir erinnern uns in dieser Predigtreihe, wie Gott sich ein Volk erwählt hat mit Abraham, wie Gott dieses Volk, das er hat anwachsen lassen, dann vor den Berg Sinai bringt und sein Volk dort unter seine Herrschaft bringt mit dem Gesetz. Und wir haben auch in dieser Predigtreihe den Aspekt behandelt, wie Gott anschließend dieses Volk unter seiner Herrschaft in das gelobte Land gebracht hat mit Josua. Aber das ist nur die erste Etappe dieses Weges. Mit David, da zeigt Gott, dass er noch viel mehr mit seinem Volk vorhat und dass Gottes Ort viel mehr ist als nur ein Stück Land. Und später werden wir auch in den prophetischen Büchern lernen, wie Gott sich Menschen unter seiner Herrschaft weiter vorstellt. Und dann werden wir sehen, mit der Geburt Christi wird da das gesamte Heilswerk vollkommen und perfekt. Ja, wir sind heute in unserer Predigtreihe gerade so weit, dass wir in 2. Samuel angekommen sind. Und wir können entdecken, wie Gott sich als Herr aller Heerscharen, sich ein Königreich unter seiner Oberkönigsherrschaft vorstellt. Und dazu lesen wir 2. Samuel Kapitel 7. Wir beginnen mit den ersten 5 Versen. Und es geschah, als der König, damit ist David gemeint, in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan,
Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Bis hier erst einmal. In den heidnischen Völkern um Israel herum war es ja üblich, dass sie ihren Göttern einen Ort der Ruhe bauten, einen Tempel, mit dem Ziel, diese Götter zu beruhigen oder auch ihnen die Ehre als Anerkennung für einen gewonnenen Krieg zu geben. Und bei diesen Völkern war es die Aufgabe des Herrschers, des Königs, diesen religiösen Kult sicherzustellen, indem er diesen Göttern Unterkunft und Nahrung bereitstellte. Es war also seine Aufgabe, die Tempel zu bauen und zu erhalten. Aber bevor ein heidnischer König solche Aktionen startete, befragte er in der Regel ein Orakel. Das konnten ganz verschiedene Dinge sein, aber es war ihm wichtig, dass er eine göttliche Legitimation bekommen würde für sein Vorhaben. So war das üblich und so kannten das die Menschen dort wohl alle in der damaligen Zeit. Und es scheint so, dass David als erst zweiter König an Israel hier dieses heidnische Vorbild auf Jahwe, den Gott Israels, anwendet. Er befragt seinen israelischen Propheten Nathan dazu. Sowas Ähnliches, wie die Heiden es auch machten mit dem Orakel. Und dieser Prophet Nathan, der war sofort Feuer und Flamme. Mach, Gott ist bei dir mit allem, was du tust. Die Argumente schienen absolut klar, die Motive schienen rein. David hatte nämlich gesagt, ja, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz und Gott wohnt in einem Zelt unter Teppichen. Das müsste andersherum sein. Ich will meinem Gott auch einen Ehrentempel bauen. Was würden wir sagen? Klingt doch nicht verkehrt, oder? Der Gedanke. Aber Gott, er pfeift diese beiden zurück. Du solltest mir ein Haus bauen? Gottes Antwort ist ein Nein. Diese Aufgabe habe ich für dich nicht geplant. Und aus diesen Motiven heraus werde ich mir keinen Tempel errichten lassen. Oder anders gesagt, Gott macht dem David deutlich, ich werde mich selbst um diese Angelegenheit kümmern. Das ist nicht deine Aufgabe. Das Interessante hier an dieser Stelle ist, dass wir erkennen können, dass Gott sich nichts vordiktieren lassen möchte. Dass Gott immer der Handelnde bleiben möchte. Gott zeigt sich hier als derjenige, der das Steuer in der Hand hat und weist den Menschen zurück auf die Rolle oder in die Rolle des Reagierenden. In Vers 1 sehen wir das ja auch. David wohnte in seinem Haus und hatte Ruhe vor seinen Feinden ringsumher. Aber wer war der Handelnde, der zu diesem Ergebnis geführt hat? Seht ihr das in Vers 1? Wer hatte ihm Ruhe gegeben? Das war nicht seine Intelligenz. Das war nicht seine kriegerische Macht. Das waren nicht seine Helden, die er in seiner Armee hatte. Es war eindeutig, der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Gott selbst hatte sie ihm verschafft. Gott war der Proaktive. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, den ich überschrieben habe mit der Bund mit Davids Haus geht von Gott hervor. Lasst uns die Verse 6 bis 9 lesen. Also solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich den Namen der Gewaltigen auf Erden. Gott begründet gegenüber dem David seine Aussage, dass er selbst, oder dass es nicht Davids Aufgabe wäre, sich um den Tempel zu kümmern, mit seiner Treue in der Vergangenheit. Er lässt David zurückblicken und erklärt ihm, wie Gott in der Vergangenheit treu gewesen ist, auch ohne, dass ihm jemand einen Tempel gebaut hat. Er zeigt sich hier im krassen Unterschied zu all den anderen Göttern ringsumher. Er braucht keinen Einwurf von Münzen und er braucht keine guten Taten und er braucht auch keinen Ehrentempel, damit er treu ist, damit er sein Volk versorgt. Er braucht das nicht. Er ist tätig von sich aus. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist ein Gott, der sein Volk liebt. Das Volk braucht sich nicht um seine Gunst bemühen. Er ist von sich aus aktiv. Mit einem Zelt, ohne Haus, ohne einen festen Standort. Überall ist er mitgezogen mit seinem Volk. Er war da. Gott hat nie in einem Tempel gewohnt, sondern begleitete Israel im Zelt und in der Stiftshütte. Ja, es scheint sogar so, dass es Gottes Absicht, dass er hier seine Absicht zeigt, dass er sich eine mobile Wohnung hat errichten lassen, dass er dabei sein kann mit seinem Volk. Auf diesem Weg, den das Volk ja verschuldet hat, so lang zu gehen. Aber Gott geht diesen langen Weg mit. Er ist in einer mobilen Teppichwohnung. Vers 7 sagt er, ich habe das nie verlangt von deinen Leuten. Vom Volk habe ich das von niemandem verlangt, dass sie mir ein Haus, ein festes Haus bauen sollten. Was ich von euren Ältesten verlangt habe, war, dass sie das Volk weiden sollten. Sie sollten es versorgen, sie sollten es behüten. Sie sollten sich um ihre Volksgenossen kümmern. Aber mich mussten sie nicht beeindrucken. Ich war da. Es ist nicht eure Aufgabe, dass ihr eurem Gott einen bequemen Platz geben müsst. Ich bin derjenige, der am Steuer ist, nicht ihr. Ich handle und ihr sollt reagieren und nicht andersherum. Und dann geht er auf David ein und sagt ihm in Vers 8, kannst du dich noch daran erinnern, wo du warst, bevor ich aktiv wurde mit dir? Was dein Beruf war, was deine Tätigkeit war? Du hattest den geringsten Job unter allen. Du bist hinter den Schafen hergelaufen oder vor ihnen hergelaufen. Ich habe dich von der Weide geholt. Der dreckige Boden war dein Arbeitsplatz. Wo habe ich dich hingeholt? Ich habe dich zur Königswürde gebracht. Nicht, dass Gott hier den Hirtendienst verachtet, aber er zeigt den Unterschied auf von diesem Stand zu dem anderen Stand und erklärt, wer David da hochgehoben hat. Das war nicht deine Intelligenz, das war nicht deine Überzeugung. Nicht du hast das Volk davon überzeugt, nicht du hast es erarbeitet, sondern ich habe dich da rausgeholt und ich habe dich dort eingesetzt. Und wenn wir die Geschichte kennen, wissen wir, dass das überhaupt kein Zutun von David oder sonst jemanden war, ihn da wegzuholen. Es gab einen König und der war gewaltig. Der war groß und beeindruckend. Aber Gott hat parallel zu diesem König, der existierte, von dem Gott wusste, was er machen würde, hat er parallel diesen kleinen oder diesen jungen David von der Weide geholt und hat ihn vorbereitet auf sein Königsamt. Und das zeigt er dem David. Denk doch drüber nach, wer das gemacht hat. Das war ich, dein Gott. Ich habe dich über Israel gesetzt. Ich, der Herr aller Könige, der Herr aller Heerscharen, ich habe dir ein Fürstenamt gegeben. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Die Feinde, die du besiegt hast, weißt du, wer sie vor dir her vertrieben hat? Das war ich, dein Gott. Du bist quasi nur in meine vorbereiteten Wege gelaufen. Du bist hinterhergelaufen und hast das getan, was ich dir als Möglichkeit gegeben hat. Aber eigentlich passiert ist es, weil ich aktiv war. Du durftest mein Beobachter an der vordersten Front sein. Du durftest hautnah miterleben, was ich gemacht habe. Wer hat dir einen großen Namen gemacht unter all den anderen Völkern? Wer hat dafür gesorgt, dass überall im Nahen Osten die Menschen von dem David reden? Denk doch dran. Das bin ich. Ich war es in Vergangenheit, der für Israel gesorgt hat. Nicht du. Und Vers 5 zeigt Gott hier ganz klar. Er sagt, sprich zu David, meinem Knecht. David war der König von Israel in Königswürde. Gott sagt ihm, das ist mein Knecht. Er macht ganz deutlich, Gott ist der Regierende und David der Gehorchende und nicht andersrum. Lass uns Vers 10 bis Vers 17 weiterlesen. Hier zeigt Gott weiter dem David, warum er so antwortet und macht einen Blick in die Zukunft. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Alle diese Worte und die ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Gott zeigt hier dem David seine Souveränität, die es ihm erlaubt, auch in die Zukunft hinein Versprechungen zu machen. Nicht nur seine großartige Treue in der Vergangenheit ermächtigen ihn dazu, der Handelnde zu bleiben, sondern seine Souveränität erlaubt es ihm auch, ganz sichere Zusagen für die Zukunft zu machen. Er hat die Macht, die Dinge zu bewegen, dass genau das im Ergebnis rauskommt, was er verspricht. Und er sagt zu David, ich selbst werde für mein Volk einen festen Ort bereiten. Nicht das Volk sucht für mich einen festen Ort aus, sondern ich suche für das Volk etwas aus. Nochmal, ich bin nicht wie die toten Götter, die die Heidenvölker sich basteln und für die muss man sich was Schönes ausdenken. Nein, Ich bin ein lebendiger Gott. Ich sorge für mein Volk. Nicht ihr müsst für mich sorgen, sondern ich sorge für euch. Ich selbst werde dafür sorgen, dass das Volk beschützt wird und dass es nicht von Bösewichten beunruhigt wird. Es sind schon ziemlich starke Worte, die Gott hier in den Mund nimmt. David ist es in dem Moment noch nicht bewusst, dass Gottes Worte weit über sein Lebensende hinausgehen werden. Es ist ihm noch nicht bewusst, dass Gott diese Verheißungen erfüllen wird auf eine noch viel großartigere Weise, als er es sich vorstellen kann. David denkt natürlich nur in seinen menschlichen Vorstellungsvermögen. Er denkt an das Stück Land, das Israel besitzt, an die Grenzen, an die anderen Heidenvölker, an sein Reich. Und wenn er an die Bösen dann denkt, dann denkt er an die Heidenvölker, die vielleicht hineinfallen können. Aber Gott denkt noch viel weiter. Und wir werden später sehen, wie Gott diese Verheißung in Perfektion und in Vollkommenheit erfüllt. Und in Vers 11 haben wir hier den für mich sehr, sehr interessanten Satz, wo Gott einfach den Plan von David 100% umdreht. Er sagt, nicht du baust mir ein Haus, sondern der Herr wird dir ein Haus bauen. Also für mein Verständnis, wenn ich jetzt David gewesen wäre, wäre für mich die Lektion hier abgeschlossen eigentlich. Gott, du hast mir erklärt, warum ich dir kein Haus bauen soll. Okay, in Ordnung. Lassen wir das so stehen. Aber Gott geht jetzt mit seiner Argumentation eine ganze Ecke weiter und gibt dem David seinen Plan. Er erklärt ihm nicht nur, warum der Plan von David viel zu kurzfristig und zu dumm gedacht ist, sondern dass er was viel, viel Größeres vorhat und stellt dem David vor, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir Nachkommen geben und diesem Nachkommen werde ich das Königreich befestigen. Ich werde deinem Nachkommen eine bleibende Königsdynastie bescheren. Ich werde dafür sorgen, dass ich auch weiter treu bleibe. Ich werde dem Bund treu bleiben. Was ich sage, werde ich halten. Ich werde an deinem Nachkommen handeln, wie ein Vater an seinen Kindern handelt. Und Gottes Pädagogik ist es, als gnädiger und liebender Vater aufzutreten, indem er seine Kinder züchtigt, indem er seine Kinder straft, zurechtweist, zurechtbringt, sie nicht einfach ihrem egoistischen, bösen Herzen überlässt, sondern sie zurechtbringt. Aber sie niemals aus seiner Hand lässt. Ich werde sie strafen mit Schlägen der Menschenkinder. Ich werde sie züchtigen mit Menschenruten. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Wir sehen hier eine wunderbare Demonstration von Gottes Pädagogik an seinen Erwählten. Gott macht hier so eine wunderbare Verheißung. Davids kluger Verstand kann das einfach nicht fassen. Weil Gott sagt, ich werde deinen Thron befestigen. Er wird auf ewig feststehen. Wie soll das in den Kopf eines Menschen gehen? Auf ewig. Ich sterbe, meine Kinder werden sterben, meine Enkel werden sterben. Wie funktioniert Ewigkeit? Habt ihr mal versucht, darüber nachzudenken, wie Ewigkeit funktioniert? Also bei mir setzt es irgendwann aus, dann kriege ich die Kurve nicht mehr. Das funktioniert nicht. Ich kann mir die Ewigkeit nicht vorstellen. Und Gott sagt dem David, ja, aber diese Ewigkeit, die ist in meiner Hand. Und ich werde dafür sorgen, dass das, was ich verspreche, ewig feststehen wird. Das ist unglaublich für einen Menschenverstand, was Gott hier sagt. Er sagt, ich werde dir ein Haus bauen und ich werde dieses Haus Hier an der Stelle wird es schon klar, dieses Haus wird kein Steinhaus, kein Holzhaus sein, sondern es wird eine Dynastie sein, es wird eine Königsherrschaft sein. Das hat man früher auch mit Haus beschrieben. Und teilweise ist es im heutigen Deutsch auch noch üblich, nur es ist seltener, dass wir das vorfinden, dass man von einem Haus spricht, im heutigen Sprachgebrauch, wenn man von einer Familie spricht. Aber Gott spricht hier davon, ihm eine ewige Dynastie zuzusichern. Wie kann ein Gott das machen? Dieser Gott muss ja so groß sein, dass er unabhängig von Raum und Zeit ist. David kann das nicht verstehen. Aber damit zeigt Gott dem David, dass er Gott, der souverän Handelnde ist. Gott hat seine Schöpfung nicht nur in der Vergangenheit im Griff gehabt, sondern auch jetzt in der Gegenwart. Und so wird es auch in der Zukunft bleiben. Gott wird immer am Steuer sein. Mal angenommen, du wärst jetzt in der Situation, in der du diese massive Ansprache von Gott bekommen würdest. Was würdest du damit machen? Du hattest eigentlich was Gutes vor, hast du gedacht, aber Gott erteilt dir eine gesalzene Absage und sagt, ich werde handeln. Bleib du mal ganz ruhig auf dem Beifahrersitz und warte da drauf, was ich tun werde. Ja, schauen wir mal, wie David reagiert. Und lesen die Verse 18 bis 24. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, du mein Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, du mein Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all das, dieses Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtgebietende Taten für dein Land zu tun, vor den Augen deines Volkes, das du dir aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast? Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, damit es auf ewig dein Volk sei. Und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. Wisst ihr, wie man das nennt, was David hier tut? Er lobpreist Gott. David zeigt uns, wie Lobpreis im Alltag funktioniert. Wie es funktioniert, wie man auf Gott reagieren kann und wie man auf Gott reagieren soll, wenn es im Alltag anders läuft, als man es sich vorstellt. Wenn Gott die Wege und die Situation und die Gelegenheiten anders strukturiert und anders lenkt, als wir es für gut befunden hatten, anders als es in unserem guten, aber sehr begrenzten Verstand als das Beste erschien. Das Erste, was David macht, in Vers 18, er beugt sich selbst vor Gott. Wenn ich Gott loben und preisen will, ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich beuge. Er sagt in Vers 18, wer bin ich, Herr, mein Herr? Was habe ich zu sagen? Was für eine Größe bin ich? Na, gar nichts. Die Frage lässt er hier unbeantwortet. Und das ist rhetorisch so gewollt. Wieso sprichst du überhaupt mit mir? Wieso beachtest du mich überhaupt? Was bin ich überhaupt wert? Ich bin doch nichts. Und du redest zu mir?
David erkennt hier seine eigene Unwürdigkeit und stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt, sondern er stellt Gott nach vorne. Er spricht Gott an als Herr, Yahweh, Gott Zebaoth. Du mein Herr, du bist mein König, du bist mein Herrscher, du bist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Und er setzt direkt dahinter, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er erkennt, dass alles, was er erreicht hat in seinem Leben, allein aus Gottes Gnade ist, dass Gott ihm das geschenkt hat. Er hat den Hinweis von Gott verstanden, dass er ihn von der Weide auf den Königsthron gebracht hat. Er hat verstanden, es ist Gottes Gnade. Ich habe daran nichts, konnte dazu nichts beitragen. Ich konnte einfach nur den Weg mitgehen, den Gott für mich bereitet hat. Und dann in Vers 20, er ist so fasziniert von Gottes Wort, dass er, so wie Hiob auch, zu dem Ausruf kommt: Was soll ich sagen? Ich schweige. Ich kann dir nichts entgegensetzen. Ich habe keine Argumente. Ich kann mich nur drunter stellen. Und er merkt, dass seine eigenen Worte bei weitem nicht ausreichen, um Gottes Größe auch nur annähernd angemessen zu beschreiben. Dann weiter in Vers 21. Der erkennt ja an, dass Gottes Handeln nicht aufgrund von Davids Verdiensten geschieht, sondern allein aufgrund von Gottes Verheißung und Wirken. Ja, er sagt, allein um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all das Gute, alles dieses Große getan. Nicht ich habe dich beeindruckt und du hast dann gehandelt. Nicht ich habe Münzen eingeworfen und dann kam das Ergebnis von dir. Nicht ich habe dir meinen Knicks geschuldet und dann kam der Segen von dir. Nein, das waren deine Gedanken, es war deine Idee. Du hast um deines Wortes willen gehandelt. Ich habe dazu nichts beigetragen. Du hast mich hier als König und als Fürst eingesetzt. Aber ich verstehe, ich bin nicht wie die Königin von den heidnischen Völkern ringsumher, die versuchen, ihre Götter zu beeindrucken. Ich muss einfach anerkennen, du bist Gott. Du handelst, ohne dass ich dich beeindrucken muss. Du brauchst von mir kein Haus, kein Ehrentempel, keine Sondergabe. Du brauchst nicht von mir versorgt und verpflegt werden. Du handelst um deiner selbst willen. Das versteht David. Und du hast all dieses getan, um es deinem Knecht zu verkünden. David akzeptiert hier, dass Gott der Redende ist. Und er ist der Knecht, er ist der Hörende. Gott sagt, wo es lang geht. Ich folge dir. Und dann in Vers 23 sagt er nochmal: Welches Volk auf Erden ist wie dein Volk Israel, das Gott sich zur Nation erlöst hat? Er erkennt, wie groß Gottes Güte ist. Nicht nur ihm selbst gegenüber, sondern gegenüber seinem ganzen Volk hat Gott sich zugewendet, hat sich diesen Menschen als persönlicher Gott dargestellt, also persönlicher Gott in dem Sinne, dass Gott persönlich wird, dass Gott mit den Menschen auf persönlicher Ebene unterwegs ist. Er, der große Gott, ist ansprechbar. Er, der Gott, ist ein Vater, der mit seinen Kindern in eine persönliche Beziehung tritt. Während die anderen Heidenvölker ringsherum irgendeinem Gott oder Götzen versuchen, verzweifelt zu imponieren, damit er irgendwie handeln könnte, Gutes tun könnte. So kann das Volk Israel eine Beziehung zu ihrem lebendigen Gott haben. Und er kommt vom
sich beugen zu der anderen Seite des Lobpreises, nämlich des Gotterhebens. Er macht Gott groß. Er erwähnt, so viel es ihm einfällt in der derzeitigen Situation, um Gott groß zu machen. Das ist nämlich der andere wichtige Teil beim Lobpreis, aber es ist nicht der einzige Teil. Das sich beugen gehört unbedingt darunter, mit dazu. Ja, in Vers 19 nochmal, da sagt David: Gott, du hast nicht nur von mir geredet und meinem Haus jetzt, sondern, weißt du, was du machst? Du redest auch von der Zukunft. Du bist imstande, mir meine ganze Zukunft vorauszusagen und zuzusichern. Du hast mir so viel für die Zukunft zugesichert. Er erkennt an, dass Gott ein lebendiger, souveräner, ewig herrschender Gott ist. Er hebt diese Eigenschaft Gottes hervor, Gottes Gnade, die größer ist als nur für eine Generation. In Vers 20 sagt er: Du kennst ja deinen Knecht, Herr, mein Herr. David hebt Gottes Allwissenheit hier hoch. Du weißt genau, was in meinem Herzen vorgeht. Du kennst meine Situation so genau. Von klein auf hast du mich begleitet. Du wirst mich auch in der Zukunft begleiten. Du weißt alles. Die kleinsten Umstände sind dir bekannt. Und nicht nur einfach bekannt im Sinne von, du hast sie nicht nur als Information, sondern du hast sie geplant und du begleitest mich, du führst mich, du bist da, du bist aktiv. Du kennst mich bis ins Kleinste. Wisst ihr, für uns kann das eine Riesenermutigung sein, uns diese Denkweise von David zu eigen zu machen. Egal, was wir planen, egal, ob es klappt oder ob es nicht klappt, ob wir gerade eine super große Erfolgsphase haben oder ob wir gerade die heftigste Schwierigkeit haben in unserem Leben, Gott kennt jedes Detail. Und wir sind in seiner Hand. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Und wir dürfen sagen: Herr, mein Herr, du kennst mich. Ich kann dir meinen Zustand, ich kann dir meine Gefühle, ich kann dir meine Gedanken gar nicht richtig beschreiben, aber du kennst mich. Das dürfen wir ihm sagen. Und David quoll über vor Lob von Gott. Er setzt weiter fort, hier in Vers 21, ich habe es ja schon gesagt, dass Gott um seines Wortes handelt und zeigt damit: Gott, du brauchst keinen Berater. Du weißt genau, wie du handeln musst. Du bist der Souveräne. Von dir geht alles aus. Gott, Vers 22, du bist so hoch erhaben. Du stehst über allem, über jedem und über allem. Es gibt nichts, was dir vergleichbar ist. Keiner ist wie Gott, du. Du bist einzigartig. Und dann kommt er zu einer wunderbaren Grundlage unseres Glaubens. Es gibt keinen Gott außer dir. Das ist ein glasklares, wie sagt man, monotheistisches Bekenntnis. Monotheistisch, einen Gott. Und ich denke, hier hat David so richtig verstanden, was für ein Unterschied das ist, einen Gott in Israel zu haben, der anders ist als die Götter von den ganzen Heidenvölkern. Die anderen Götter, die Heiden versuchen zu beeindrucken, sind gar keine Götter. Einen Gott, der handelt, gibt es nur einmal auf dieser Welt. Und das bist du, Gott. Das bist du, Jahwe. Du bist der Einzige. Es gibt keinen außer dir. Alle anderen Götzen sind nur von Menschen geschaffene Dinge. Sie sind nichts. Im ganzen Universum gibt es nur einen einzigen Gott. Und den bete ich an. Den lobe ich, den preise ich, dem folge ich nach. Der ist mein Herr, der ist mein Gott. Du Gott, du hast dir dein Volk erlöst. Du hast dir ein Volk gemacht. Nicht das Volk hat sich einen Gott gemacht. Nicht das Volk hat sich einen Gott ausgedacht, sondern der Gott hat das Volk gemacht. Der Gott hat sich dieses Volk berufen, erwählt und geschaffen und es erhalten. Er hat mit diesem Volk vor der ganzen Welt bestätigt, dass er der handelnde, der vorangehende Gott ist. Dass er auf der ganzen Welt der einzige Gott ist, den die Völker nicht in der Tasche mit sich rumschleppen müssen, sondern der in einer Feuersäule vor dem Volk hergeht. Der der ganzen Welt beweist, ich teile das Meer, wenn es sein muss, für mein Volk. Ich teile den Jordan, wenn es sein muss. Das Wasser bleibt stehen, Meter hoch. Die befestigten Städte fallen um. Die Leute bekriegen sich selbst, wenn sie mein Rasseln hören in den Baumwipfeln. Ich bin der Gott, der vor meinem Volk hergeht. Ich zeige meine Macht und Herrlichkeit. Mein Name ist bekannt durch meine Werke. Und das besingt David hier. Er erinnert sich an alle diese Situationen, die seine Väter und Urgroßväter berichtet haben und preist das hoch. Und das dürfen wir auch machen. Wir dürfen einen Rückblick machen in unser eigenes Leben, in das Leben unserer Familienchronik, in das Leben unserer Volkschronik, wir dürfen in die Kirchengeschichte hineinschauen, wir dürfen in die biblischen Geschichten hineinschauen und wir dürfen all die guten und großen Taten Gottes erwähnen und hervorheben und Gott groß machen. Gott ist es wert, dass man ihn lobt. Gott, du bist nicht ein ferner Herrscher, sondern du bist der Gott deines Volkes. Wir sehen hier, dass diese heftige Ansage Gottes gegenüber David zum Lobpreis ermutigt hat. Diese Absage von seinem gut gemeinten Plan hat David nicht verärgert, sondern hat ihn dazu geführt, dass er sich ganz unter Gottes Weg stellt. Wenn du Gott lobst und wenn du Gott preist, dann wird dir Gottes Weg leicht. Wer nach Gottes Willen bittet, der empfängt. Und das ist der nächste Punkt, den David hier angeht in seinem Gebet. Ab Vers 25 bis Vers 29. Lasst uns diese Verse lesen. So erfülle nun, Herr Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herr der Heerscharen ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr der Heerscharen, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott. Und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei. Denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt. So möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, ewiglich. David bittet um Erfüllung von Gottes Verheißungen, weil er dem Wort Gottes traut. Wenn Gott versprochen hat, dann dürfen wir ihn beim Wort nehmen. David tat es und er bittet Gott darum, dass er die Verheißung in die Tat umsetzt, weil es ja Gottes Wille ist. Er bittet Gott darum, dass er durch die Umsetzung Gottes Namen groß macht, weil damit würde Gott ja der ganzen Welt zeigen, dass er ein lebendiger Gott ist und nicht tot wie die heidnischen Götzen um Israel herum. David hat Mut gefasst, dieses Gebet zu sprechen und Gott so zu antworten, weil Gott mehrfach betont hat, dass er selbst dem David bzw. seinem Volk einen Ort bereiten bzw. ein Haus bauen wird. In Vers 1 haben wir gelesen, der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Oder hier weiter in Vers 10, ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten. Oder dann in Vers 11, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. David bittet hier voller Zuversicht um die Erfüllung von Gottes Zusagen, weil er genau weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Mit dem Herr, mein Herr, du bist Gott. Du bist derjenige, der die Macht hat, seine Zusagen zu erfüllen. Wenn nicht du, Herr, wer sonst? Dann keiner. Aber du kannst es. Und David weiß, dass Gottes Worte immer die Wahrheit sind. Er hat schon so viel Gutes von Gott erfahren. Er hat schon gelernt in seinen Erfahrungen, dass Gott sein Wort immer hält. Und das ermutigt ihn, Gott um seine Verheißungserfüllung zu bitten. Gott offenbart auch dir heute in seinem Wort seinen Willen. Wenn du sein Wort liest, wirst du Gott kennenlernen, wirst du sehen, was Gott möchte, was Gott für seine Ehre sehen möchte. Du darfst darum bitten, nach seinem Willen. Die Verheißungen, die Gott gegeben hat, von denen darfst du wissen, Gott will sie erfüllen. Er hat sie ja gegeben. Er ist ja nicht ein toter Götze, sondern er ist ein lebendiger Gott, der das, was er sagt, nicht einfach aus Jux und Tollerei hier hinschmiert auf den Zettel, sondern der sein Wort befestigt und gründet. Und was er zusagt, das hält er auch. Also darfst du um die Erfüllung der Verheißung bitten, auch in deinem Leben. Du darfst bitten und empfangen. Ja, lasst uns noch einmal zum Schluss auf die Hauptaussage dieses Textes schauen. Das ist Vers 16. Da sagt Gott dem David, dein Haus und dein Königreich sollen auf ewig Bestand haben. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Wie erfüllt Gott das? Als erstes erfüllt er es, dass David einen Sohn bekommt, der dann auf den Thron steigen kann, der dann wiederum einen Sohn bekommt, der dann wieder auf den Thron steigt. Aber Gott hat noch viel, viel mehr damit sich gedacht, indem Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt gibt, der in dieser Königslinie von David hineingeboren werden wird, der diese Dynastie auf ewig befestigen und gründen wird. Der das aus dieser sterblichen, fehlerhaften, sündigen menschlichen Linie aufhebt in die göttliche Linie und zu einem unfehlbaren Königtum erhebt. Zu einem ewig währenden Königtum erhebt. Der sein Königreich losgelöst von irdischen geografischen Grenzen unendlich groß machen kann. Und groß machen wird. Und das lesen wir in Lukas 1, Vers 32 und 33. Da ist die Rede von Jesus Christus. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus ist der ewige König, den Gott verheißen hat. Seine Herrschaft ist zeitlich nicht begrenzt. Sie umfasst die ganze Ewigkeit. Jesus ist die ultimative Erfüllung von Gottes Plan und umfasst die ganze Erde und nicht nur den kleinen Landstrich im Nahen Osten. Soweit kannst du das stehen lassen und akzeptieren und auch bejahen. Aber was heißt das persönlich für dich? Was machst du mit dieser Botschaft? Mit dieser Königszusage, die in Christus Jesus für die ganze Welt verbindlich, für alle Ewigkeiten verbindlich umgesetzt ist. Wenn Jesus also der von Gott eingesetzte König der gesamten Schöpfung ist, dann betrifft das auch dich und mich, oder? Dann betrifft das nicht nur bestimmten Menschen eines Volksstamms. Und wenn Gott dir und mir die Augen darüber geöffnet hat, dass er der Gott ist, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und dass er derjenige ist, der sich selbst für dich hingegeben hat, sein Leben gelassen hat, um dich in dieses Gottesreich hineinzuholen, dann heißt das doch auch, dass wir seine Knechte sind, oder nicht? Dass wir sein Volk sind. Und wenn du und ich heute in so einer Situation stehen wie David, dass wir versuchen, unser Leben zu planen und etwas Gutes zu tun, sollten wir da nicht unsere Lebensplanung diesem wunderbaren, proaktiven Gott überlassen? Bevor Gott uns umleiten muss? Ja, auch das ist ein Reden Gottes, dass er uns nicht laufen lässt, dass er den David nicht laufen lässt und ihm einfach einen heidnischen Tempel für den Gott Jahwe bauen lässt, sondern den Weg so leitet, dass Gott nachher der Initiator eines großen, viel größeren, erhabeneren Tempels ist und der dann dafür sorgt, dass dieser irdische Tempel eines Tages abgebrochen wird und ein herrlicher, himmlischer Tempel aufgebaut wird, der jetzt in unseren Herzen wohnen darf, ein Tempel Gottes, der auf alle Ewigkeit in Christus Jesus unauslöschlich und unendlich groß und herrlich sein wird. Solltest du nicht da auch deine Lebensplanung ihm überlassen? Ja, er ist der proaktive Gott, dem du mit Gehorsam gegenüber reagieren solltest. David, er hatte einen Plan. Er wollte Gott ein Haus bauen. Aber Gott offenbarte ihm, dass Gottes Plan viel größer und viel besser war. Vers 28 lesen wir: Nun Herr, Herr mein Gott, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast deinem Knecht so viel Gutes verheißen oder zugesagt. Gottes Worte sind wahr. Auf diese Worte kannst du dein ganzes Leben bauen. Sie sind verlässlich. Lass uns 3 Punkte mitnehmen. Erstens, Gottes Wort ist die Wahrheit. Als 2. Punkt, unterstelle auch du dich dem König aller Könige, dessen Reich ja kein Ende hat. Und 3. vertraue diesem Gott deine Gegenwart und deine Zukunft an. Weil wenn du zurückschaust, wirst du sehen, auch in der Vergangenheit war er immer treu. Damit möchte ich die Predigt abschließen und euch bitten, dass wir aufstehen, dass wir noch ein Gebet sprechen. Großer Gott, du bist ein herrlicher Gott. Wir vertrauen uns dir an und wir stellen uns unter dein Wort, denn du bist allmächtig, du bist souverän, du bist so groß. Du hast damals das Volk Israel so geleitet, dass die ganze Welt erkennen konnte, dass du ein aktiver Gott bist. Und wir möchten das anerkennen, auch in unserem Leben, dass du der Aktive bist und wir sind die Reagierenden. Du gibst vor und wir wollen mit Gehorsam reagieren. Ja, Herr Jesus, leite du mich, leite du jeden Einzelnen von uns und lass uns noch viel mehr von dir und deinem großen, herrlichen Charakter kennenlernen, damit wir noch viel mehr auf dein Wort achten und dir folgen können. Amen.